Gesundheit hören.
Ich glaube, dass es ein gesamtgesellschaftliches Problem ist.
Das fängt nicht bei der Studierendengesellschaft an, sondern schon im Kindergarten.
Langfristig braucht es einen Kulturwandel.
Viel bessere Strukturen überhaupt in der Medizin in Deutschland.
Mit dem Täter-Opfer-Schema kommen wir nicht weiter.
Ich finde es so toll, wie viele Frauen sich dafür engagieren.
In den letzten 10 Jahren war dieses Thema immer da, aber keiner hat wirklich hingehört.
Die Zitate, die ihr gerade gehört habt, sind von einem Netzwerkevent, das vergangenen Mittwoch stattgefunden hat in Berlin. Ausgerichtet von Frau Doktor Übernehmen Sie und den Spitzenfrauen Gesundheit. Und das Thema war Machtmissbrauch in der Medizin, sexuelle Übergriffe in der Medizin, also das Thema, das seit dem Deutschen Ärztetag ziemlich präsent ist, ja auch in unserem Podcast. Und diese Folge hier ist ein Kolle-Podcast, der zweite, mit einer Dosis Wissen und eben Frau Doktor Übernehmen Sie. Deswegen bin ich auch heute nicht alleine im Studio, sondern bei mir ist Dr. Laura Weißenburger.
Hallo.
Hallo, genau, meine Kollegin, Journalistin und Ärztin. Und wir wollen euch gemeinsam ein bisschen Einblicke geben, was dort diskutiert worden ist. Es waren ganz, ganz viele Frauen da, die sich mit dem Thema intensiv beschäftigen. Mein Name ist Julia Rotherbel. Ich bin Chefredakteurin der Apothekenumschau. Und Laura und ich wünschen euch sehr viel Spaß beim Zuhören und hoffentlich sehr viel interessante Einblicke.
Ein Podcast von Gesundheit hören und Apothekenumschau Pro.
An alle, die das jetzt auf unserem Dosis-Wissen-Kanal hören, weil wir spielen das ja auch wieder wie die erste Kooperation auf beiden unseren Podcast-Kanälen aus. Auch natürlich herzlich willkommen von mir. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Julia, dich muss ich nicht auf einen Kaffee auffordern, quasi, dass du ihn dir holst. Du hast ihn schon da. Genau, das ist ja bei uns bei der Dosis Wissen quasi der Startschuss immer in die Folge. Insofern, genau, hoffentlich habt ihr alle eure Heiß- oder Kaltgetränke am Start. Wir haben nämlich viel zu erzählen.
Also wie Laura schon gesagt hat, wir haben sehr viel zu erzählen. Wir hatten für dieses Event 2 Stunden angesetzt und sind in den 2 Stunden kaum über die Begrüßungsrunde hinausgekommen, weil jede Frau schon bei der Begrüßung klargemacht hat, dass sie zu dem Thema echt viel zu sagen hat. Was für das Event positiv ist, für das ganze Thema eher schade und traurig. Und es war einfach auch so, dass eben viele interessante Aspekte gleich aufgekommen sind am Anfang und die Diskussion auch gleich entstanden ist. Wir wollen heute anfangen mit einem Fokus, der bei dem Thema leider nicht so oft gesetzt wird und wo sich auch viele auf der Veranstaltung einig waren, dass man ihn setzen müsste. Wir wollen anfangen bei den Tätern bzw. den potenziellen Tätern. Im Fall dieses Themas jetzt explizit nicht gegendert. Es ist einfach so, dass bei dem Event saßen sehr viele Generationen am Tisch und es ist klar geworden, dass die junge Generation nicht mehr die Lösung sieht in ich selbst suche mir eine Mentorin, ich lasse mich empowern, ich lasse mir...
Ja, oder ich muss das Fach wechseln. Ja. Ne? Auch davon wurde ja erzählt, die ältere Generation, der wurde dann eben oft nahegelegt, naja, sie müssen ja jetzt hier nicht, gehen sie halt in eine andere Fachrichtung, suchen sich eine andere Profession, so ein bisschen selber schuld. Ne?
Ja. Ich lasse mir auch nicht irgendwie ein paar Sprüche sagen, wie ich schlagfertig auf unangemessene Bemerkungen reagiere. Also ich will weg von dem Ansatz, ich muss mich ändern. Ich will hin zum Ansatz, das System und die Männer müssen sich ändern. Und es muss sich auch einfach ändern, welche Konsequenzen unangemessenes Verhalten hat. Es waren ja die Studentinnen da, 2 von denen, die am Ärztetag auch auf der Bühne standen. Und es waren auf der anderen Seite eben Frauen da. Eine davon hat schon in der DDR gearbeitet, also eine ganz, ganz andere Generation. Und da hat sich eben gezeigt, dass wir jetzt an dem Punkt sind, wo das Thema ich setze bei der Frau an, nicht mehr als ausreichend angesehen wird.
Ja, und was ich auch auffällig fand, dass die Frauen eben, die jeweils in ihrer eigenen Phase des Lebens irgendwann betroffen waren. Und ich glaube, fast jeder hat gesagt, mir ist sowas schon mal passiert. Ne? Das muss man ja an der Stelle auch dazu sagen. Wir haben ja jetzt nicht nach Betroffenen gesucht, sondern wir haben nach Repräsentantinnen gesucht, die sich eben auch irgendwie engagieren. Aber jede brachte irgendwie einen Ansatz einer Geschichte mit oder eine Andeutung, dass da gerade bei den Generationen, die deutlich vor meiner zum Beispiel kamen, gesagt wurde, Ja, aber wenn die nächste Generation OberärztInnen oder Chefärztinnen kommt, dann wird es bestimmt besser. Und es musste eben auch, oder es war sehr klar und sehr deutlich auf der Veranstaltung, nee, das können wir uns von der Backe kratzen, ja, der Zug ist abgefahren. Wir haben da jetzt, ich hätte jetzt getippt, da saßen so gut 4 große Generationen von Ärztinnen unterschiedlicher Ausbildungsstufen am Tisch. Angefangen bei der Studentin bis hin zur Professorin, alles dabei. Auch sehr viele unterschiedliche Richtungen und alle haben eigentlich gesagt, nee, das hat sich nicht bestätigt. Und eben auch die ganz Jüngsten, in Anführungsstrichen, eben die beiden Studierenden, Studentinnen, die vom Ärztetag berichtet hatten, auch die haben, also war ja eben ganz deutlich, die haben ja genau da an der Stelle laut gesagt vor allen, da hat sich jetzt nichts geändert. Und am erschreckendsten war ja eigentlich dann die Reaktion, wir hatten uns eben gerade nochmal drüber unterhalten, vom Präsident der Bundesärztekammer, der das so, ja, eben auch nicht so formuliert hat, wie man sich das wünschen würde, nämlich dann die Täter auch konkret angesprochen und benannt hat. Mhm. Ne? Du hast es sehr schön gesagt, das ist irgendwie so, er hat, glaube ich, die Formulierung benutzt, das ist...
Es tut mir leid, dass Ihnen das passiert ist.
Passiert ist, also wie etwas, was man gar nicht verhindern kann, worauf man keinen Einfluss hat. Und das darf so natürlich nicht stehen bleiben.
Genau, auch da wieder der Fokus, es tut mir leid, dass es Ihnen passiert ist, als wäre es so ein Schicksalsschlag, den niemand verhindern kann. Genau, und ich wollte noch sagen, es war gar nicht nur so, dass klargemacht wurde, die Hoffnung mit der nächsten Generation Chefs, ändert sich was, ist irgendwie zerstört, sondern manche haben sogar gesagt, sie haben das Gefühl, es ist das Gegenteil der Fall, dass patriarchale Strukturen
erstarken,
sich sogar präsenter anfühlen. Man muss jetzt ja nur mal über den Teich gucken.
Wenn man gesamtgesellschaftspolitisch guckt, ich glaube, da brauchen wir gar nicht so weit schauen. Unglücklicherweise, ne? Bei uns selber ist das ja auch so.
Und dass man dann erst recht schauen muss, wie schafft man eine Atmosphäre, in denen Männer eben nicht glauben, dass bestimmte Dinge okay sind oder sie mit bestimmten Dingen, von denen sie selber vielleicht sogar wissen, dass es nicht okay ist, durchkommen. Mhm. Und da war eben ein Punkt, es war ja auch eine Kriminalbeamtin da und die hat gesagt, man muss auch noch mal viel mehr aufklären auf beiden Seiten. Also Frauen wissen oft nicht, ab wann ist eine Tat strafrechtlich schon relevant. Und Männer wissen oft nicht,
das war jetzt eine Grenzüberschreitung.
War jetzt das nicht okay. Schon eigentlich was man zur Anzeige bringen könnte, ja. Und
da sind dann auch schon erst die Ideen entstanden, oder zumindest in der Diskussion, ne, gab es dann die Idee, Mensch, könnte man da vielleicht einen ganz konkreten 5-Punkte-Plan, 5 Äußerungen, von denen ihr nicht gedacht hättet, dass sie strafrechtlich verfolgbar sind. Das finde ich sehr eindrücklich. Mhm. Also das haben wir da an der Stelle nicht erarbeiten können. Mhm. Du hast es gerade schon gesagt, wir sind quasi bei der Vorstellungsrunde schon in die Vollen gegangen und in die Diskussion. Aber das sind natürlich Dinge, die man gut nachverfolgen kann, ne? Die man gut nachhalten kann, wo wir dann schauen müssen, kriegen wir das vielleicht tatsächlich hin, dass weit verbreitet wird, dass jeder sagen kann, ja nee, hier, guck mal, das ist nicht in Ordnung.
Ja, wir haben auch ein Zitat von der Kriminalbeamtin für euch. Anna Schiro, Mitgründerin von Whisper to Me und Kriminalbeamtin im Bereich Sexualstraftaten, hat zu uns ins Mikro Folgendes gesagt.
Also wir brauchen jetzt sofort sichere und niedrigschwellige Hilfen, verbindliche Meldewege und langfristig geht es natürlich darum, einen echten Kulturwandel anzustreben mit Prävention, unabhängiger Aufarbeitung und transparenter Verantwortung. Und ich bin der Überzeugung, dass wir eben digitale Angebote nutzen müssen, die Betroffenen den ersten Schritt erleichtern.
Genau, und zum Punkt digitale Angebote gab es einen sehr interessanten Blick in die USA. Ich kannte das nicht, nennt sich Project Callisto, vorgestellt von Kara Krajewski, die sich sehr engagiert im Bereich Machtmissbrauch in der Medizin. Und das funktioniert so, dass man quasi sich auf einer Plattform anmeldet und eine Grenzüberschreitung meldet und auch hinterlegt, wer diese Grenzüberschreitung getätigt hat. Und in dem Moment, wo mehrere Frauen denselben Täter melden, können diese Frauen sich vernetzen und haben damit natürlich eine viel stärkere Möglichkeit, gegen den Täter vorzugehen, fühlen sich nicht alleine. Es ist eine größere Beweislast natürlich da, wenn mehrere Frauen sagen, da ist was schiefgelaufen. Und auf der anderen Seite muss man natürlich sagen, schützt diese Plattform Männer, die nicht
vermeintliche Falschmeldungen.
Genau.
Formulieren wir es mal ganz vorsichtig.
Ja, genau, so. Aber je mehr Frauen sich melden, desto wahrscheinlicher ist es natürlich, dass es sich hier nicht um Falschmeldungen handelt. Und das fand ich einen total spannenden Ansatz. Und das zeigt halt, dass man sich sehr wohl was einfallen lassen kann und nicht immer sagen muss, ja, das ist ganz schwierig, so dieses Anonym in dem Bereich und irgendwann muss man halt Klarnamen.
Und auch, und das ist Möglichkeiten, also es ist mit Sicherheit nicht so übertragbar in Deutschland. Was ich recht bemerkenswert finde bei diesem Projekt, um das noch ganz kurz zu ergänzen, ist, dass es richtet sich ja explizit an Studierende, also an nur Unis.
Ja.
Und das ist natürlich ein schöner Punkt, das hatten wir ja auch schon in der ersten Koop-Folge von uns besprochen, dieser Meldesystem-Dschungel. Und das, was Anna Giro auch angesprochen hat, ja, verbindliche Meldewege, das wurde auch in der Diskussion klar. Da fiel das nämlich immer mal wieder, ja, wir haben ja in, ich glaube, Nordrhein, da gibt es die X- und Y-Meldestelle. Ich weiß, Bayerische Landesärztekammer, da gibt es auch nochmal extra. Aber wir haben einen Flickenteppich in Deutschland. Das haben wir auch in der ersten Folge schon besprochen. Hört da gerne nochmal rein, wenn ihr da quasi unsere Kritik nochmal expliziter hören möchtet. Aber was man hier eben sieht, es geht ja, ich meine, die USA sind riesig, ja, da sprechen wir völlig andere Dimensionen. Und wie wir auch dann im Gespräch eben gerade ja festgestellt haben, ich habe da eine viel bessere Bündelung und eben eine Übersicht. Auch das fiel bei der Veranstaltung. Ja, die Täter wandern ja sogar über Landesgrenzen hinweg. Das passiert ja, dass, weil dann immer gesagt, ja, warum sagt da niemand was? Oder wechseln Sie doch den Job? Auch das war ja ein Lösungsvorschlag, der den Opfern, den Leidtragenden geraten wurde. Gehen Sie doch dann nach Österreich oder I don't know. Und da haben die auch gesagt, ja, aber das bringt doch gar nichts. Weil die, also auch die Netzwerke von wiederum dann anderen, die die Täter schützen, die gehen ja auch über Landesgrenzen hinweg.
Genau.
Und wenn ich einmal was gesagt habe, dann brauche ich nicht in Österreich ankommen und fragen, wie sieht's denn hier mit einer guten Oberärztinnenstelle aus, weil das dann verbrannte Erde ist. Ich glaube, dieser doch recht drastische Ausdruck fiel ja auch, wenn ich da was gesagt habe, dann konnte ich mir meine Karriere eigentlich abschreiben.
Es wurde auch ganz klar in dieser Veranstaltung, was eben passiert, wenn eine Meldestelle nicht unabhängig ist. Also wenn eine Meldestelle quasi im schlimmsten Fall denselben Vorgesetzten hat, um den es in der Meldung geht, dann passiert nämlich Folgendes, dass die Meldestelle selber überhaupt kein Interesse an einer Konfrontation hat und dass dann den Frauen eher sowas geraten wird wie, sollen wir ihnen eine Stelle in einer anderen Abteilung anbieten?
Ich denke, wir müssen ganz dringend die Meldestellen, die wir haben, externalisieren, damit die Meldungen, die kommen, die Gesetze, die wir haben, angewendet werden können.
Das war Dr. Kara Krajewski. Sie ist Neurochirurgin, arbeitet als Palliativärztin und Aktivistin aus dem Grund, weil sie auch selbst betroffen war. Und sie hat im Grunde genommen alle Meldestellen durch und getan hat sich im Grunde genommen nichts. Aber ihr habt darüber auch länger, glaube ich, bei Frau Dr. Übernehmen Sie in einer extra Folge mit ihr gesprochen.
Genau, das haben wir. Und wer Caras Geschichte nochmal genau nachhören will, wir verlinken euch natürlich die Folge in den Shownotes. Und Laura und ich haben jetzt eben schon zwei Themen angesprochen, die diskutiert worden sind. Strafrechtliche Konsequenzen für die Täter und nochmal überlegen, wie ein Meldesystem aussehen muss, sodass es funktioniert. Weil so, wie es aktuell ist, nutzen auch leider sehr wenig Betroffene diese Meldestellen. Das hatten wir auch in unserer letzten Folge schon besprochen, weil sie eben eher negative Konsequenzen für sich fürchten als für den Täter. Ein weiterer Punkt, der auf der Veranstaltung diskutiert worden ist, ist das Thema Fortbildung für Vorgesetzte. Sprich, kann es nicht möglich sein, dass, wenn ich in einer Klinik eine gewisse Hierarchiestufe erreichen möchte, ich verpflichtend mich damit befassen muss, wie schaffe ich in meiner Abteilung eine Atmosphäre, die solche Übergriffe verhindert, möglichst verhindert, oder die Minimum so ist, dass wenn ein Übergriff stattfindet, alle sich ermutigt fühlen, zu melden und das Opfer zu unterstützen.
Oder dazwischen zu gehen, ne?
Genau,
zu
sagen,
so, hey, das war nicht in Ordnung, genau. Das kannst du so nicht sagen.
Oder dass ich als Vorgesetzte oder Vorgesetzte eben auch weiß, was mache ich eigentlich, wenn sich jemand mit so einem Fall an mich wendet? Wie ist meine Handlungskette? Ja? Mhm. Was kann ich empfehlen? Wo soll sich jemand hinwenden? Wie gehe ich mit dem potenziellen Täter um? Und ich muss ehrlich sagen, ich bin auch Vorgesetzte. Also ich fände so eine Fortbildung sehr interessant. Das bezieht sich jetzt nicht nur auf Ärztinnen und Ärzte. Aber wir sind uns ja, glaube ich, einig, und das war auch in dieser Runde zu spüren, dass viele Männer halt immer noch das Gefühl haben, das ist okay, was sie da machen. Und dafür sind schon auch Vorgesetzte, die Atmosphäre und so im Team natürlich beeinflussen,
ja, ich glaube,
verantwortlich.
Wovon die Täter in dem Falle dann profitieren, um das kurz zu erklären, wie ich mir das gut erkläre, ist, dass das letztendlich ein Vakuum ist. Ne? Es ist die Abwesenheit von Wissen. Es ist die Abwesenheit von Wissen, von Strukturen, von ganz genau Handlungsanweisungen, Leitlinien, Flowcharts. Ja? In der Medizin gibt es ja tausend und eine zu jedem Punkt. Was kommt als nächster Schritt? Und letztendlich ist es fast schon albern, möchte man sagen, dass es genau das in so einem vulnerablen Fach eben nicht gibt, dass wir da dieses Wissens- und Handlungsvakuum haben. Und deshalb ist da die Möglichkeit, dass es einfach läuft. Was ich da besonders interessant fand, als dieser Punkt dieser Fortbildung, so haben wir es genannt, aufkam, da ging diese Diskussion richtig los. Und da ging es dann auch ein bisschen durcheinander. Und da wurde dann auch nochmal klar, dass da mitnichten alle eine Sichtweise auf dieses Thema hatten. Also da gab es die Stimmen, Moment, verpflichtende Fortbildung, so kommen wir nicht an die Männer oder auch an alle im System ran. Da stößt man dann mehr auf Widerstand, wenn man sagt, dass es muss verpflichtend sein. Andere haben gesagt, Moment, dazu gehöre ich tatsächlich auch. Moment, ganz kurz, also Brandschutz ist eine ganz stinknormale Fortbildung, die ich, glaube ich, dreimal in der Klinik gemacht habe. Reanimation, ja, also Herzrhythmusmassage, How-to. Wenn ich dann keine Fortbildung gemacht habe, dann kriege ich da ordentlich auf die Finger geklopft, sowohl von meinen Vorgesetzten als von der Personalabteilung, völlig zu Recht.
Ja, und wir mussten hier alle zuletzt Datenschutzfortbildung
auch
machen.
Auch das, ganz genau. Also in dem schönen Bürokratiedschungel Deutschland kann es ja eigentlich nicht so schwierig sein. Das kam nämlich auch das Argument, ach, das ist dann so kleinteilig, das müsste ja jede Institution für sich. Ja, geht doch bei den anderen Themen auch. Also da, glaube ich, brauchen wir dann doch noch mal ein bisschen mehr Mut, um da auch so ein bisschen durchsetzungsfähiger aufzutragen und zu sagen, Moment, das muss selbstverständlich sein. Ja. Also wenn ihr mir nicht auf Anhieb sagen könnt, so wie du jetzt, ja, als meine Vorgesetzte, mir ist da was passiert und du sagst mir, ja klar, Laura, pass mal auf, ich schreibe jetzt eine Mail hierhin, ich gebe dir drei Adressen mit, da kannst du dich hinwenden, X, Y, das sind meine nächsten Schritte für dich, ich kümmere mich. Wenn das nicht passiert, dann muss man eigentlich an der Stelle sagen, okay, da müssen wir dann was ändern, da müssen wir ran. Und ich glaube, keine von den Frauen, die da saß, hatte, außer die Profis, ja, die wir eben aus der Sexualprävention, dem Strafrecht geholt hatten, hatte da eine Ahnung zu.
Also ich glaube, es ist natürlich auch nicht so, dass dieses Fortbildungsding quasi die einzig und alleinige Lösung ist,
die
alle Probleme. Aber in einem Mix von Maßnahmen habe ich mich jetzt schon gefragt, warum bei manchen da die Ablehnung gleich so groß war. Es kam dann ja sogar auch die Kostendiskussion auf.
Fand ich auch sehr interessant.
Wie viel darf
Sicherheit von Frauen, sagen wir es mal so, kosten? Ne?
Ja, also es geht ja schon auch darum, eine Sensibilität zu schaffen. Also Leute dazu zu zwingen, die bestimmte Positionen innehaben und damit ja auch eine Verantwortung gegenüber anderen Personen, sich mit diesem Thema auseinanderzusetzen und nicht die Augen zu schließen und sie mal mit ein paar Zahlen und Fakten zu konfrontieren und eben auch Lösungsmöglichkeiten aufzuzeigen, finde ich jetzt eigentlich einen ganz konstruktiven Ansatz. Wie wichtig das einfach ist, dass dieses Thema auf den Tisch kommt, dazu haben wir auch ein Zitat, und zwar von Dr. Christiane Groß, Ehrenpräsidentin des Deutschen Ärztinnenbundes und eine Frau, die sich echt schon sehr, sehr, sehr lange für dieses Thema engagiert und miterlebt hat, wie wenig dieses Thema auf den Tisch gekommen ist.
Wir tun gerade das, was wir tun können, nämlich Transparenz, Sensibilität und Gehör schaffen für dieses Thema. Denn in den letzten 10 Jahren war dieses Thema immer da, aber keiner hat wirklich hingehört. Davor war es auch da und niemand hat überhaupt darüber gesprochen.
Das mag jetzt natürlich für diejenigen, die gerade nachkommen, die aktuell quasi da die Missstände aufzeigen, fast schon zu wenig klingen. Mhm. Ja, so wir tun, was wir können. Das ist aber, muss man, finde ich, eben eingeordnet sehen aus der Generation, aus der sie ja auch kommt. Sie haben ja auch damals schon ganz viel versucht. Damals wurden diese Anträge einfach abgelehnt. Auch das hat sie erzählt. Ja, das wurden Anträge eingereicht beim Deutschen Ärztetag, dass man sich mit sexualisierter Gewalt, damals hieß das noch nicht so, sondern mehr, ich glaube, sexuelle Belästigung war das der Antrag ursprünglich, dass der abgelehnt wurde. Und zwar einfach mit Nichtbefassung. Also da gab es natürlich auch ein Raunen in der Menge. Könnte man sich heute nicht mehr vorstellen. Vor allen Dingen natürlich nicht nach den Vorkommnissen jetzt. Aber es macht eben auch deutlich, wie lange da schon gekämpft wird und gegen was für ein, ja, Titan an System eigentlich. Also wo wir uns da eigentlich drin befinden, dass es unfassbar lange Zeit braucht, einfach bis diese Strukturen langsam aufgebrochen werden, aufbröckeln können.
Genau, dann wären wir quasi von der Minimalanforderung, wir können über dieses Thema reden.
Ja.
Würden wir springen zur Maximalforderung. Wir müssen uns dieses ganze System anschauen, wie Medizin in Deutschland funktioniert und arbeitet. Weil das war für mich irgendwie schon so ein Aha-Effekt dieser Veranstaltung, dass man fragt sich ja, warum es in der Medizin, klar, wir sind jetzt in der Bubble, wir befassen uns natürlich auch damit, aber trotzdem hat man aktuell den Eindruck, es ist überall, aber in der Medizin ist es besonders schlimm und man fragt sich, warum. Und ich habe so ein paar Antworten erhalten auf dieser Veranstaltung, weil mir eben klar geworden ist, dass in diesem System Machtmissbrauch nochmal einfacher ist und größere Folgen hat, weil Machtstrukturen so sind, dass an einzelnen Stellen noch sehr viel Macht ist.
Sehr gebündelt.
Gebündelt ja. ist. Also Universitätsprofessoren
da
zum
hängt
Beispiel.
Ganz viel dran. Ne? Da habe ich die Ausbildung, da habe ich die Forschung, da habe ich aber auch die ganz normale, sage ich jetzt mal in Anführungsstrichen, Leitung einer Abteilung. Also da habe ich auf einen Kopf vereint ganz, ganz viele Ebenen, die entschieden werden. Ja? Wer darf sich ein Forschungsjahr nehmen? Wer kriegt dieses und jenes Geld? Wen teile ich in der OP ein? Wir sagen immer so viel OP, aber es ist auch tatsächlich natürlich eine der leichtesten Möglichkeiten, Macht auszuüben. Auch darüber haben wir in der letzten Folge, glaube ich, relativ intensiv gesprochen. Aber es ist natürlich übertragbar in jede andere, auch nicht operative Abteilung. Ja, wer darf Sprechstunden leiten? Wer darf bei Untersuchungen mit dabei sein, wen schicke ich zu Vorträgen. All das entscheidet ja an ganz, ganz vielen Stellen eine einzige Person.
Ja, und das kam dann auch tatsächlich auch das Thema Ausbildung auf. Und da ist auch klar geworden, dass es in vielen Ausbildungsberufen eben nicht so ist, dass ich von der Willkür im schlimmsten Fall einer einzelnen Person abhängig davon bin, ob ich meine OP-Zahlen erreiche, ob ich quasi bestimmte Vorgaben erfülle, sondern in vielen Ausbildungen gibt es strukturierte Pläne, über die kein Einzelner irgendwie verfügen kann. Und ich laufe automatisiert in bestimmte Kurse und so weiter. Das nochmal so bewusst, sich bewusst zu machen, war für mich so ein Aha-Effekt und wurde auch in der Veranstaltung an vielen Punkten angesprochen. Unter anderem von Christine Kurmeier, Dr. Christine Kurmeier, Frauen- und Gleichstellungsbeauftragte der Charité.
Wir brauchen Departmentstrukturen, also dass eben nicht in einer Professur so viel Macht kumuliert wird, sodass eben alles möglich ist in dieser einen Position. Wenn die dann mit einer falschen Person besetzt ist, kann es eben zu Machtmissbrauch kommen.
Genau. Und das ist natürlich eine große Frage, auf die wir jetzt logischerweise auch keine Antwort haben. Und wie du schon gesagt hast, das ist quasi der größtmögliche Brocken, den man sich vornehmen kann. Aber er macht eben deutlich, ja, dass es da Veränderungen braucht. Und dass wir ran müssen und im schlimmsten Falle dann eben mit Vorschlägen, mit Ansätzen erstmal, Schritt für Schritt, was nicht passieren darf. Und ich glaube, da waren sich auch alle auf der Veranstaltung zum Glück einig, dass es jetzt natürlich nicht so langsam ausschwingt. Haben wir ja leider, muss man sagen, bei der MeToo-Bewegung letztendlich gesehen. Das war viel in den Medien, das wurde viel diskutiert, da wurde sehr viel berichtet. Es war eigentlich ein Thema, was in aller Munde war. Und letztendlich muss man aber sagen, wenn man sich jetzt die letzten paar Wochen und Monate von größerer Berichterstattung, egal aus welchem Feld, anschaut, also diejenigen, die Schuldzuweisung bekommen haben, sind alles andere als nicht mehr aktiv. Egal, ob ich da jetzt in die Unterhaltung gucke oder in die Kultur oder Musik. Ich nenne jetzt keine Namen, aber ich glaube, es wissen alle, wer gemeint ist. Von einer Cancel Culture, wie sie ja oft dann herbeigeschrien wird, kann ja nicht die Rede sein. Und MeToo ist eher langsam in Vergessenheit geraten. Und wir müssen jetzt ganz dringend gucken, dass das natürlich nicht hier auch passiert.
Ja, man muss jetzt echt dranbleiben, man muss sich überlegen, was sind die nächsten Schritte, und man muss, glaube ich, auch die nächsten Schritte kritisch begleiten. Was ja aufkam an der Veranstaltung war, dass die Bundesärztekammer jetzt einen Kodex erarbeitet, einen Verhaltenskodex unter anderem für ihre Veranstaltungen.
Also das dazu, der war noch nicht veröffentlicht. Ne? Ja. Es wurde gesagt, der ist in Arbeit und es wird demnächst verabschiedet. Und alle müssen ihn unterzeichnen, die in Zukunft am Ärztetag teilnehmen wollen.
Genau, aber da muss man dann natürlich auch kritisch fragen, was bedeutet das denn? Ja, was ist die Konsequenz, wenn ich diesen Kodex unterschreibe und mich nicht daran halte? Was ist die Konsequenz? Wer zieht die Konsequenz? Mhm. Wie schmerzhaft ist die Konsequenz?
Das sind alles offene Fragen.
Genau. Und ich habe jetzt so ein bisschen Angst, dass jetzt irgendwie in diesem, okay, wir müssen jetzt was machen, Institutionen sind unter Druck, und dann werden halt wieder Dinge gemacht, die am Ende, ja, wie sagt man das? Ein Piranha ohne Zähne? Nein, nicht, ey, du weißt mal, also
genau, ein Tiger, ja, der zahnlose
genau,
Tiger.
Die dann wie ein zahnloser Tiger sind. Und genau, und bei diesem Kodex gehen bei mir jetzt zumindest sehr viele Fragen im Kopf auf. Wir wollen auf jeden Fall dranbleiben und würden euch gerne darauf aufmerksam machen, dass wir tatsächlich im September, Ende September, eine Symposiumveranstaltung in Berlin wieder planen, zu der man sich jetzt schon unverbindlich anmelden kann.
Also auch ein bisschen größer als der Rahmen.
Genau, ein bisschen größer als das jetzige Event und dann quasi auch offen für alle, die hier zuhören und Interesse haben. Wir werden jetzt nach und nach das Programm befüllen. Wir werden den genauen Tag festlegen, und das kriegt man dann eben alles, wenn man sich angemeldet hat, kriegt man den Stand der Dinge mit. Und zwar, wir setzen euch den Link in die Shownotes. Und würden uns natürlich wahnsinnig freuen, wenn sich viele anmelden und dann bei der nächsten Diskussion live dabei sind. Laura und mir hat es natürlich sehr viel Spaß gemacht, das für euch aufzubereiten. Aber ich kann euch sagen, es macht noch sehr viel mehr Spaß, da dabei zu sein und diesen Spirit im Raum mitzuerleben.
Und das ist natürlich eine Einladung, sowohl jetzt an alle, die Frau Doktor übernehmen, Sie hören, aber auch an alle, die eine Dosis Wissen hören. Also schaut da einfach bei den Dosis Wissen Shownotes vorbei, wenn ihr den Link haben wollt. Und ich würde jetzt an der Stelle auch ganz explizit sagen, der richtet sich natürlich an alle, an Betroffene, an diejenigen, die nicht mehr Bystander sein wollen. Also auch ganz explizit natürlich auch an Männer.
Diesmal dürfen Männer kommen.
Die brauchen wir auch als Allies. Die müssen da auch ihre Netzwerke natürlich aufbrechen. Es fiel ein ganz wunderbares Stichwort, aber das habt ihr bestimmt auch schon mal gehört. Die Thomas-Netzwerke wurde, der Thomas-Kreislauf wurde zitiert. Also wir brauchen, um dieses Thema gut präsent zu halten und da auch nur im Ansatz weiterzukommen, brauchen wir natürlich alle.
Wir brauchen alle, genau, und wir müssen den Thomas-Kreislauf durch ein Anna, Maria, wie auch immer.
Ein menschlichen Kreislauf, ja. Es müssen Menschen mit Kompetenz und Empathie da sitzen, überall, wo es wichtig ist.
Das war ein schönes Schlusswort. Besser kann ich es nicht machen. Danke, Laura. Danke, dass wir diese Collab-Folge nochmal gemacht haben.
Ja, ich danke dir nochmal für die Einladung hier, dieses Mal zu Frau Doktor.
Sehr gerne. Und Laura und ich sind ganz sicher im September dabei. Aber jetzt geht Frau Doktor, übernehmen Sie erstmal in die Sommerpause. Wir machen danach weiter mit dem Thema. Und zwar haben wir Jamina Probst, eine der Medizinstudentinnen, die am Deutschen Ärztetag aufgetreten sind, zu Gast. Ich freue mich schon sehr auf den Austausch und hoffe, ihr schaltet ein am 7. September.
Und ich kann alle beruhigen, die sich jetzt fragen, wie, Moment, Sommerpause? Nein, bei einer Dosis Wissen, da geht's ganz regulär weiter, also morgen an gewohnter Stelle. Und soweit wir nicht noch irgendwelche Besonderheiten aus dem Gesundheitssystem zugeschmissen bekommen, auch mit einer ganz regulären kurzen Folge. Vielen Dank fürs Zuhören.
Ein Podcast von Gesundheit hören. Und Apothekenumschau Pro.
Gesundheit hören. Das ist das Audioangebot der Apothekenumschau.